Herzlich willkommen zum neuen Podcast des VFF Verband Fach- und Führungskräfte e.V. Heute mit dem Thema Der erste Arbeitsvertrag. Pauline Rust, Rechtsanwältin bei unserem Partnerverband VAA Führungskräfte Chemie, beantwortet im folgenden Interview grundlegende Fragen, die sich sicherlich viele Bewerberinnen und Bewerber stellen. Pauline, heute geht es ja um das Thema erster Job und was sicherlich viele Bewerberinnen und Bewerber interessiert, werden mir die Vorstellungskosten erstattet?
Ja, Eva, zu deiner ersten Frage kann ich dir sagen, ja, die Vorstellungskosten kann der Bewerber erstattet bekommen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Arbeitgeber einen eben auch zur Vorstellung auffordert. Und ich kann natürlich nicht unbegrenzt Kosten erstattet bekommen, sondern es müssen Kosten sein oder Aufwendungen, die auch der Arbeitgeber für erforderlich halten durfte. Das heißt, als Bewerber ist es klug, wenn man sich im Prinzip entweder vorher bei dem Arbeitgeber erkundigt, was man für Kosten aufwenden darf.
Man hört immer mal wieder, dass ich als Bewerber bei unzulässigen Fragen des Arbeitgebers nicht bei der Wahrheit bleiben muss. Ist das wirklich korrekt? Also sprich, darf ich dann wirklich lügen? Und welche Fragen sind das beispielsweise?
Also es gibt tatsächlich Fragen, die der Arbeitgeber im Bewerbungsverfahren eigentlich gar nicht stellen darf. Das ist die klassische Frage, zum Beispiel, wenn ich eine weibliche Bewerberin habe, zu fragen, ob sie schwanger ist oder sich Kinder wünscht. Und wenn er dies tatsächlich trotzdem tut, habe ich als Bewerber die Möglichkeit, auf diese Frage nicht wahrheitsgemäß zu antworten. Denn auch wenn ich jetzt nicht darauf antworten wollen würde, gar nicht, könnte natürlich der Arbeitgeber daraus Rückschlüsse ziehen. Deswegen ist es tatsächlich an der Stelle erlaubt, dass der Bewerber tatsächlich eine nicht wahrheitsgemäße Antwort abgibt. Das kann auch sein, nicht nur in Bezug darauf, sondern zum Beispiel auch in Bezug auf Gewerkschaftszugehörigkeit oder Parteizugehörigkeit. Das sind auch solche Dinge, die der Arbeitgeber eigentlich nicht erfragen darf.
Jetzt wird es ein bisschen formaler. Muss ein Arbeitsvertrag in jedem Fall schriftlich abgeschlossen werden? Was würdest du empfehlen?
Das ist eine sehr gute Frage, denn da geht die Praxis von der Theorie auseinander, was aber auch verständlich ist. Denn das deutsche Arbeitsrecht sieht nicht zwingend einen schriftlichen Arbeitsvertrag vor, um ein Arbeitsverhältnis begründen zu können. Also rein theoretisch könnten auch Arbeitgeber und der Bewerber mündlich besprechen oder ein Arbeitsverhältnis begründen und einen Arbeitsvertrag abschließen. Das wäre genauso gültig wie ein schriftlicher Arbeitsvertrag. Aber natürlich empfehlen wir trotzdem, und das wird auch in der Praxis nur so gemacht, zumindest auch in größeren Unternehmen wird es so gemacht, dass eben ein schriftlicher Arbeitsvertrag abgeschlossen wird. Aber der Hintergrund ist natürlich, dass wenn ich nachher in Streit gerate oder irgendwelche Ansprüche geltend machen will, dann brauche ich immer nachweisen. Und dafür dient natürlich dann der schriftliche Arbeitsvertrag, dass ich eben nachweisen kann, was ich überhaupt mit dem Arbeitgeber abgesprochen habe. Also ja, rein theoretisch wäre es möglich, auch mündlichen Arbeitsvertrag abzuschließen, aber macht man in der Praxis nicht.
Sachlicher bzw. örtlicher Versetzungsvorbehalt. Das klingt recht formal juristisch. Könntest du kurz erklären, was man darunter versteht?
Ja, das ist jetzt tatsächlich etwas sehr Juristisches, aber ganz kurz erklärt. Im Prinzip ist es so, dass der Arbeitgeber von Gesetzes wegen her das Recht hat, die Art der Tätigkeit, den Ort und die Zeit meiner Tätigkeit festzulegen. Also das Bestimmungsrecht hat da der Arbeitgeber. Und wenn wir jetzt einen Arbeitsvertrag abschließen, dann legen wir am Anfang fest, welche Tätigkeit ich habe, an welchem Arbeitsort ich arbeiten soll. Und damit schränkt der Arbeitgeber im Prinzip selbst durch den Arbeitsvertrag sein sogenanntes Direktionsrecht ein. Und weil er aber natürlich für die Zukunft flexibel bleiben möchte, gibt es dann eben diese Versetzungsvorbehalte in eigentlich mittlerweile allen Arbeitsverträgen. Also ich sehe keine Arbeitsverträge mehr, wo das nicht drinsteht. Und im Prinzip behält sich der Arbeitgeber dann doch nochmal vor, den Arbeitnehmer entweder eine andere Tätigkeit zuzuweisen. Die muss natürlich gleichwertig sein, also passend oder vergleichbar mit dem, was er jetzt macht. Und er behält sich auch vor, dann an einen anderen Arbeitsort, also an einen zum Beispiel anderen Standort des Unternehmens zu versetzen. Natürlich muss der Arbeitgeber auch bei diesen Aspekten, aber auch wenn er das machen möchte, die persönlichen Belange der Arbeitnehmer berücksichtigen.
Viele Arbeitgeber leisten ja auch Sonderzahlungen an ihre Arbeitnehmer. Erhalte ich diese auch, wenn dies nicht vertraglich geregelt ist?
Ja, das ist natürlich auch eine wichtige Komponente in den jeweiligen Arbeitsverhältnissen, diese Sonderzahlungen. Die gibt es häufig neben dem ganz normalen Fixgehalt. Und auch das ist natürlich etwas, womit die Arbeitnehmer kalkulieren. Sonderzahlungen gibt es tatsächlich verschiedene, sehr viele verschiedene, wobei die gängigsten sind zum Beispiel Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld. Urlaubsgeld wird meistens im Juni gezahlt, Weihnachtsgeld meistens dann im November. Oder eben der klassische Fall des Bonuses, also dieser variablen Vergütung, wo ich eben mit dem Arbeitgeber eine Zielvereinbarung mache und bestimmte Ziele für mich individuell festlege, aber auch manchmal Unternehmensziele mit drin sind. Und diese Sonderzahlungen, die sind häufig auch im Arbeitsvertrag mit geregelt oder zumindest erwähnt. Also man muss sagen, häufig ist es so, dass diese Sonderzahlungen eigentlich in sogenannten Betriebsvereinbarungen geregelt sind und man dann in einem Arbeitsvertrag nur noch auf diese Betriebsvereinbarungen Bezug nimmt.
Was viele natürlich auch interessiert, ist das Thema Urlaub. Gibt es hier gesetzliche Regelungen?
Ja, also natürlich auch zum Urlaub gibt es gesetzliche Regelungen im Bundesurlaubsgesetz und es gibt auch einen gesetzlichen Mindesturlaub. Der beträgt laut Gesetz 24 Arbeitstage. Allerdings muss man da berücksichtigen, dass das Bundesurlaubsgesetz von einer 6-Tage-Woche ausgeht. Üblicherweise ist ja eher in unseren Branchen eine 5-Tage-Woche. Dann hat man eben einen gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch von 20 Arbeitstagen. Das heißt, es wird dann entsprechend rückgerechnet. Diese 5 Tage Urlaub habe ich auch dann, wenn ich in Teilzeit tätig bin und aber trotzdem an 5 Tagen in der Woche arbeite. Das bleibt dann gleich. Wenn ich tatsächlich aber in Teilzeit arbeite und ich arbeite wirklich zum Beispiel nur an 3 Tagen die Woche, dann kürze ich natürlich entsprechend auch der Urlaubsanspruch oder der Mindesturlaubsanspruch, weil ich natürlich auch die anderen Tage tatsächlich ja frei habe. Was es aber auch häufig gibt neben dem gesetzlichen Mindesturlaub, sind natürlich zusätzliche, entweder tarifvertragliche oder arbeitsvertragliche Regelungen, wo die Arbeitgeber einem auch zusätzlichen, also übergesetzlichen Urlaub zusagen können.
Was muss ich denn zur Regelung der Arbeitszeit beachten, damit mein Arbeitgeber mich beispielsweise nicht grenzenlos lange arbeiten lassen darf?
Die Arbeitszeit ist natürlich gesetzlich geregelt. Also es gibt Höchstarbeitszeiten. Das Gesetz geht von einer 40-Stunden-Woche aus. Also natürlich kann man auch von Arbeitgeberseite verlangen, dass man eine gewisse Anzahl auch Überstunden macht. Es darf aber zum Beispiel nicht mehr als 10 Stunden am Tag sein. Und es gibt dann nochmal Regelungen auch, wie das dann ausgeglichen werden muss und dass in einem gewissen Zeitrahmen auch nicht insgesamt eine gewisse Grenze überschritten werden darf. Also da gibt es auch schon von Gesetzes wegen her Schranken für den Arbeitgeber.
Die letzte Frage zielt auf ein eher unschönes, aber dennoch wichtiges Thema ab, nämlich das Thema Kündigung. Welche Kündigungsfristen gelten denn in der Regel?
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich in der Praxis ein nicht so schönes Thema, aber deswegen gibt es natürlich auch diese Kündigungsfristen, denn die sollen ja auch den Arbeitnehmer schützen, damit er nicht von heute auf morgen ohne Job dasteht. Und die Kündigungsfristen können sich aus verschiedenen Quellen ergeben. In der Regel gibt es eine Regelung auch im Arbeitsvertrag, wo festgelegt ist, auf was für eine Kündigungsfrist man sich verständigt hat. Es gibt aber auch gesetzliche Regelungen zu Kündigungsfristen. Diese gesetzlichen Regelungen enthalten dann ja sogenannte Mindestkündigungsfristen. Das heißt, das muss der Arbeitgeber mindestens beachten. Man muss sagen, in der Praxis ist es häufig so, dass in den Arbeitsverträgen dann tatsächlich auch längere Kündigungsfristen vereinbart werden, weil die gesetzlichen doch sehr kurz sind. Also die gesetzliche Grundkündigungsfrist, wenn ich anfange, ist zum Beispiel 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Monats. Beispielsweise in der chemisch-pharmazeutischen Industrie gibt es da zum Beispiel in einem Tarifvertrag eine Regelung, dass da eben 3 Monate zum Ende eines Kalendermonats gelten. Also man sieht, es gibt verschiedene Quellen, aus denen sich die Kündigungsfristen ergeben können. Und man muss dann immer im Einzelfall schauen, was gilt denn jetzt gerade für denjenigen. Das hängt, wie gesagt, davon ab, was im Arbeitsvertrag geregelt ist und ob es auch einen Tarifvertrag gibt, der vielleicht nochmal andere Kündigungsfristen regelt, als die, die im Gesetz enthalten sind.
Sie hörten den neuen Podcast des VFF, Verband Fach- und Führungskräfte e.V. Besuchen Sie uns auch unter www.vff-online.de oder in den sozialen Netzwerken LinkedIn und Xing. Wir freuen uns auf Sie.